Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
Hallo und herzlich willkommen im Herbst und natürlich bei Früh und Launig, heute am Montag, den 19. September. Am Mikrofon hört ihr nicht nur heute, sondern auch die ganzen nächsten zwei Wochen mich, die Nina aus unserer Anfangscrew, sage ich mal. Ich bin gerade erst frisch aus dem Urlaub zurückgekommen und war etwas schockiert, wie kalt es tatsächlich geworden ist. Ich sag nur, Winter is coming. In den letzten Wochen war ja das Thema Energiepreise sehr präsent und ich muss echt sagen, man hat es zwar verfolgt, aber so richtig begriffen, finde ich, hat man das, oder ich zumindest, das jetzt erst, wie ich die Heizung eingeschalten habe. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, da wird es noch andere Gelegenheiten zu geben. Wir sprechen heute erstmal über andere Themen, nämlich den Mord am Real Bierkönig und was ein Nürnberger damit zu tun hat. Und es geht um den Becherwurf aus der Fankurve des 1. FC Nürnberg beim Auswärtsspiel in Darmstadt am Samstag. Starten wir in die Woche und zwar mit einem Mord. Geschehen ist der nicht bei uns, sondern am Ballermann im Jahr 1997. Da wurde Manfred Meisel, Gastronom und Gründer des Bierkönigs, kaltblütig in seiner Finca ermordet. Mit ihm sein 8-jähriger Sohn Patrick und die Tierpflegerin Claudia L. Ja, wer die drei umgebracht hat und vor allem warum, das fragen sich bis heute viele. Eine Antwort gibt's nicht. 25 Jahre ist diese Tat jetzt schon her und das haben zwei Journalisten zum Anlass genommen, den ganzen Fall nochmal aufzurollen und zu versuchen, die Tat aufzuklären. Ja, aus ihren Recherchen entstand die Spotify-Serie The Real Bierkönig – Mord auf Mallorca. Habt ihr ja vielleicht schon mal gehört. Ja, kleiner Spoiler, auch die Journalisten konnten den Fall nicht aufklären, aber sie gehen verschiedenen Theorien nach. Eine ist zum Beispiel, dass der Gastronom krumme Geschäfte gemacht hat. Eine andere Theorie ist, dass sich Feinde aus der Gastroszene in Deutschland und Mallorca an ihm gerecht haben. Die Journalisten ziehen aber auch in Betracht, dass Meisel von der Vogelmafia ermordet wurde. Ja genau, denn er hatte viele seltene und teure Tiere auf seinem Anwesen. Ich bin ehrlich, ich habe mir noch nie wirklich was aus dem Ballermann gemacht. Aber die Geschichte von Manfred Meisel hat mich doch fasziniert. Denn die Journalisten schaffen es, ein gutes Bild vom Beginn der großen Partyszene in Mallorca zu zeichnen. Ja, eine Partyszene, die es bis heute gibt und deren Anfänge so heute keiner richtig mehr kennt. Ja, zu guter Recht fragt euch wahrscheinlich langsam, was hat das Ganze jetzt hier in unserem regionalen News-Update zu suchen? Hier die Auflösung. Meine Kollegin und Podcast-Fan Isabella Fischer hat für unser Magazin am Wochenende die Geschichte von Manfred Meisel zusammengefasst. Ja, und daraufhin hat sich ein Mann bei ihr gemeldet, ein Nürnberger, der zu dem Thema was zu sagen hatte. Isa, was wollte der Mann denn von dir?
Hi Nina. Ja, bei unserem Beruf ist es ja normal, dass ab und an das Telefon schellt und Leserinnen und Leser mit uns sprechen wollen. Manchmal haben sie Lob, aber auch oft Kritik oder wollen einfach nur nochmal tiefergehend was zu dem Thema wissen. Ja, Herr Wagner, so nenne ich ihn mal, der hat mich angerufen, um mir zu erzählen, dass er Manfred Meisel kannte. Und da war ich tatsächlich erstmal ganz schön baff.
Also Herr Wagner, wie du ihn nennst, kannte Meisel. Wie gut denn genau?
Ja, ich habe mich dann ziemlich schnell mit Herrn Wagner am gleichen Tag noch verabredet. Und wir haben uns in einer kleinen Bäckerei in einem Vorort von Nürnberg getroffen. Und ja, Herr Wagner kannte Herrn Meisel ziemlich gut. Er hat gesagt, es war ein paar Jahre lang ein ganz guter Freund von ihm. Sie hatten nämlich auch geschäftlich miteinander zu tun. So entwickelte sich auch die Freundschaft. Herr Wagner war Vertriebsleiter von einer großen bayerischen Brauerei. Und er kam nach Sachsenhausen, das ist ein Stadtteil von Frankfurt, um da ein Lokal zu beliefern. Und dieses Lokal gehörte Manfred Meisel. Ja, jahrelang ist er dann so zweimal, dreimal im Monat, wie er mir erzählt hat, nach Sachsenhausen zu Manfred Meisel gefahren, hat das Bier geliefert und hat auch oft bei ihm und bei seinen Eltern im Haus dann auch übernachtet. Er hat erzählt, dass sie oft auf Partys unterwegs waren und einfach eine gute Zeit verbracht haben. Und er beschreibt Manfred Meisel wirklich als sehr sympathischen, lustigen und freundlichen Mann.
Du schreibst in einem Artikel, dass Meisel Wagner sogar mit am Ballermann nehmen wollte.
Genau. Und zwar Manfred Meisel wollte, dass Herr Wagner mit an den Ballermann geht, um den Bierkönig dort zu eröffnen und als Geschäftsleiter zu fungieren. Herr Wagner war dem Ganzen auch nicht so wirklich abgeneigt. Seine Freundin damals und heutige Frau hat aber von ihrem Arbeitgeber keinen Urlaub bekommen. Deswegen hat Herr Wagner seine Pläne erstmal auf Eis gelegt und wollte nachkommen. Ja, dazu ist es aber dann nie gekommen, weil dann Manfred Meisel eben in dieser Novembernacht 1997 in seiner Finca erschossen wurde. Heute ist sich Wagner sicher, wäre er damals mit einem Ballermann gegangen, wäre er auch ermordet worden. Denn er hätte in Meisels riesiger Finca am Rande von Palma de Mallorca auch mit einziehen sollen. Ja, er ist seiner Frau heute noch dankbar, weil sie war es schließlich, wegen der er damals nicht nach Mallorca konnte.
Und hat er denn eine Theorie, wer Meisel denn umgebracht hat?
Ja, also Herr Wagner hat mir erzählt, und das fand ich ganz interessant, dass er schon ziemlich früh gemerkt hat, dass Manfred Meisel wohl ein ziemlich mächtiger Mann in der Gastroszene in Frankfurt ist. Denn er hat mir erzählt, wenn sie beiden zusammen in Sachsenhausen unterwegs waren, waren sie nie allein. Es waren immer Bodyguards mit dabei. Dass Meisel aber krumme Dinger gedreht hätte, das kann er sich irgendwie trotzdem nicht so vorstellen. Er sagt aber, Manfred Meisel wollte einfach viel, vielleicht auch zu viel, aber er war nie in irgendwelche dunklen Geschäfte verwickelt. Das glaubt er zumindest über seine Zeit in Frankfurt. Was in Mallorca, auf Mallorca tatsächlich passiert ist, das kann er natürlich heute jetzt auch nicht mehr sagen, nach über 25 Jahren. Allerdings kann er sich vorstellen, dass er sich vielleicht mit der dortigen Mafia einfach angelegt hat, weil die Gerüchte halten sich ja bis heute oder die Spekulationen, dass eben auch damals wie heute mafiöse Strukturen am Ballermann herrschen. Ja, er ist sich auf jeden Fall sicher, irgendjemanden muss er verärgert haben, aber auch er sagt, die Mörder wird man heute wahrscheinlich nicht mehr finden. In Spanien ist der Mord nämlich schon verjährt. In Deutschland verjährt Mord nie. Aber ob die deutsche Polizei dann nochmal wirklich neue Ermittlungen angehen wird, ist auch eher unwahrscheinlich.
Alles klar. Vielen Dank, Isa, dass du uns das berichtet hast. Und ja, so kann es manchmal gehen tatsächlich, ne? Also die Journalisten in dem Podcast haben sehr stark nach Leuten gesucht, die Meisel kannten. Und ja, jetzt auf einen Zeitungsartikel hin meldet sich jemand bei uns. Ja, falls ihr jetzt angefixt seid von der Podcast-Serie, die heißt The Real Bierkönig Mord auf Mallorca. Und zu finden ist das Ganze auf Spotify. Kommen wir vom Mord zur Körperverletzung. Sport ist ja bei uns nicht sonderlich oft ein Thema, vor allem nicht Fußball. Die Erklärung dafür ist ziemlich einfach. Zu den Spitzenvereinen hier in der Region hat unser Medienhaus zwei eigene Podcasts, den Fürther Flachpass für die Spielvereinigung Greuther Fürth und den KADEP für den 1. FC Nürnberg. Wer ihn noch nicht kennt und Interesse hat, ich verlinke euch die beiden Podcasts mal in den Shownotes. Heute machen wir aber eine Ausnahme und reden über ein Clubspiel am Wochenende. Am Samstag war der 1. FCN in Darmstadt zu Gast und verlor 0-2. Soweit so unspektakulär. Ich sage jetzt mal in Klammern für mich nicht sonderlich sportinteressierte Person. Aber eine Nachricht aus dem Spiel sorgte doch für Schlagzeilen, sogar bei überregionalen Medien wie der Zeit. Es wurde nämlich mitten in dem Spiel ein Becher geworfen, und zwar auf einen Spieler. Beobachtet hat das Ganze mein Sportkollege Uli Dickmeier. Erzähl mal, wer hat geworfen, wer wurde überhaupt getroffen und warum ist das Ganze jetzt ein großes Ding?
Also wer den Becher geworfen hat, das versucht man gerade herauszufinden, auch in Zusammenarbeit mit der Polizei und Auswertung von Videomaterial. Man hofft natürlich, dass man den Täter findet. Bislang weiß man das noch nicht. Getroffen wurde Tobias Kempe, ein Spieler des SV Darmstadt 98, der auch schon ein Jahr beim 1. FC Nürnberg gespielt hat, vor vielen Jahren. Dürfte damit aber wohl nichts zu tun haben. Ich glaube, es war eher Zufall, dass er eben gerade dort stand und diese Ecke ausführen wollte. Und es ist eben so eine Unsitte, die Einzug gehalten hat, die es schon immer gab, aber die momentan halt wieder eine gewisse Modeerscheinung ist, dass gegnerische Spieler mit Bierbechern beworfen werden. Und in dem Fall ist es wirklich so, dass ein Spieler eben auch mal getroffen wurde. Also meistens werden die dann Gott sei Dank nicht getroffen. In dem Fall war es dann so, dass er wirklich am Hinterkopf getroffen wurde, Tobias Kempe. Er ist dann auch kurz zu Boden gegangen, hat sich dann wieder schnell berappelt und konnte auch weiterspielen. Also war nicht verletzt, aber eine sehr unschöne Szene natürlich.
Nur zum Verständnis. Der Becher kam schon aus der Fanecke des 1. FCN.
Ja, das ist eindeutig. Also es war der Fanblock. Also gerade bei Auswärtsspielen sind die Gästefans ja in einem gesonderten Bereich. Und das war also eindeutig der Club-Fanblock, wo der Becher rausgeflogen kam. Und da muss man eben versuchen, jetzt zu ermitteln, wer es genau war, was allerdings auch immer schwierig ist.
Ich bin keine Stadiongängerin. Kommen denn solche Zwischenfälle häufiger vor? Und nehmen sie vielleicht sogar zu?
Also man muss sagen, das Phänomen gab es eigentlich schon immer. Also es gab schon 1971 den berühmten Büchsenwurf vom Bögelberg, wo ein italienischer Spieler von Inter Mailand getroffen wurde, das Spiel dann annulliert wurde, ein 7:1-Sieg. Es gab einen Golfball, der in Freiburg dem Bayern-Torhüter Oliver Kahn an den Kopf geschmissen wurde, der dann geblutet hat, auch denkwürdige Bilder. Es gab auch in der jüngeren Zeit Spielabbrüche in Bochum und beim FC St. Pauli, weil da Linienrichter oder Schiedsrichterassistenten getroffen wurden von Bierbechern. Also es ist leider nichts Neues, es gab es schon immer. Momentan hat man das Gefühl, es ist wie gesagt so ein bisschen wieder eine Modeerscheinung, gerade in Stadien, wo die Zuschauer sehr eng am Spielfeld dran sind, wie jetzt in Darmstadt oder auch vor ein paar Wochen in Sandhausen hat man das ähnliche Problem, dass da die Nürnberger auch immer wieder Becher runtergeschmissen haben, wenn die Gästespieler, die Heimspieler versucht haben, da sich warm zu machen oder einen Eckball zu schießen. Also es ist eine Unsitte, die momentan wieder vermehrt um sich greift und Gott sei Dank wurde bislang eben eigentlich noch kein Spieler getroffen. Jetzt hat es dann doch mal einen Spieler leider erwischt, wie gesagt, ohne schlimme Folgen, aber das soll man trotzdem nicht bagatellisieren. Das ist einfach was im Stadion nichts verloren hat.
Welche Folgen könnte denn der Becherwurf am Samstag genau haben?
Für den Club wird es mit Sicherheit finanzielle Folgen haben. Der DFB wird gewohnheitsmäßig Ermittlungen einleiten bei solchen Vorfällen. Dem Club droht auf jeden Fall eine Geldstrafe und da es leider nicht das erste Mal ist, dass die Clubfans oder nicht die Clubfans, muss man immer differenzieren, das sind einige, da auffällig geworden sind, wird sicherlich nicht billig werden. Geld hat der Club nicht, insofern tut das schon weh. Und man kann natürlich auch hinterfragen, wieso Fans ihrem eigenen Verein da so Schaden zufügen, den sie eigentlich angeblich so lieben und mit solchen Aktionen dann eben eher schaden. Der Club hat noch Glück, dass Tobias Kempe weitergespielt hat. Hätte er sich jetzt auswechseln lassen, weil er sagt, er ist verletzt, kann nicht mehr weiterspielen, dann hätte das auch unter Umständen einen Spielabbruch oder ein Wiederholungsspiel zur Folge haben können oder eben auch eine Entscheidung am grünen Tisch, dass Darmstadt das Spiel gewinnt, wobei Darmstadt 2-0 geführt hat zu dem Zeitpunkt. Also insofern mussten sie sowas auch gar nicht machen. Sie haben das Spiel relativ souverän gewonnen, aber das könnte dann an so einem Fall auch durchaus mal drohen.
Muss denn der Club dann auch für die neu angesetzten Spiele zahlen?
Die Neuansetzung, also es gab mal einen Fall, den sogar den ersten FC Nürnberg betroffen hat. In Aachen wurde der damalige Clubtrainer Wolfgang Wolf mal von einem Gegenstand, bis heute nicht genau identifiziert wurde, getroffen am Kopf, musste dann in die Kabine gebracht werden. Der Club hat Protest eingelegt. Das Spiel wurde dann, es war das berühmte Geisterspiel von Aachen, und der Ausschluss der Zuschauer nachgeholt. Der Club hat das Spiel dann verloren. Zuletzt war es aber so, dass bei den Spielen in Bochum und St. Pauli, da wurden natürlich Schiedsrichter getroffen, wurden die Spiele auch abgebrochen, die Spiele dann für den Gegner gewertet wurden mit 2-0. Also die Kosten sind da eher dann der andere Faktor, das ist ja Sache des Heimvereins dann oder Auswärtsvereins, je nachdem. Aber es geht einfach um die Punkte.
Was ist denn deine persönliche Meinung dazu?
Ich glaube, es gibt da eigentlich keine zwei Meinungen. Also als normaler, zivilisierter Mensch, denke ich, kann man das nur verurteilen. Wie gesagt, es geht auch gar nicht darum, ob das jetzt wirklich gefährlich ist. Das sind so leicht Plastikteile. Also die Gefahr, dass da wirklich jemand schwer verletzt wird oder verletzt wird, ist, glaube ich, gering. Aber es geht einfach um so grundsätzliche Prinzipien, wie man miteinander umgeht und wie man sich benimmt. Und einfach so Fragen von gewissen Anstand, auch wenn es jetzt so nach Moralkeule klingt. Aber ein normaler Mensch kommt eigentlich nicht auf den Gedanken, anderen Menschen einen Bierbecher an den Kopf zu schmeißen. Das ist meine Meinung. Und da muss man nicht drüber diskutieren. Und das Problem ist, dass die Fans da einfach auch selber mal reagieren müssten in der Kurve, weil der Verein hat wenig Möglichkeiten, präventiv da tätig zu werden. Du gerade auswärts, du kannst zu Hause in deinem Stadion mit Videoüberwachung vielleicht ein bisschen was machen. Aber auswärts ist das natürlich schwierig. Und da sind einfach die Fans im Block auch gefordert, da einzugreifen und sowas zu verhindern oder dann eben die entsprechenden Täter einfach auch rauszuholen und der Polizei zu übergeben, was natürlich eine schöne Illusion ist, das ist mir auch klar.